Jacob de Shaya wurde in einer christlichen Familie geboren und wuchs als Rebell gegen den Glauben in seinem Elternhaus auf. Nachdem er 1942 in die Luftwaffe eingetreten war, befand er sich nun auf dem Schiff der USS Hornet. Und diese war gerade im Pazifik und bereitete sich darauf vor, den berühmten Doolittle-Angriff auszuführen. Dieser Angriff, der wurde nach seinem Kommandant, Oberleutnant James Doolittle, benannt, weil er als erste Vergeltungsmaßnahme der USA aufgrund des japanischen Angriffes auf Pearl Harbor eingeleitet worden ist. Und am Ostergottesdienst auf dem Deck dieses Flugzeugträgers waren alles voll mit Männern, die bereit waren, eben in diese Flieger zu steigen. Aber de Shaya hatte gar kein Interesse, dabei zu sein. 2 Wochen später startete Jakob mit seinem Geschwader und sorgten als Bombenschützen dafür, dass die Bomben dieses Flugzeugs die japanischen Ziele, zum Beispiel Nagoya, trafen. Und damals waren die Flugzeugträger nicht so gebaut, dass die Flugzeuge wieder ohne Probleme darauf landen konnten. Und der Doolittle-Angriff, ich denke irgendjemand im Film, war wie eine Einbahnstraße. Das heißt, die Flugzeuge, die gestartet sind, konnten nicht mehr landen und mussten also einen anderen Landeplatz suchen. Und so sah der Plan vor, dass die Piloten über ein Gebiet landen sollten oder abspringen sollten, das neutrales Land war in China, wo noch nicht unter der japanischen Besatzung eingenommen worden ist. Doch weil die Japaner diesen Angriff mitbekommen hatten, musste Doolittle und seine ganze Fluggeschwader sofort starten. Die Piloten starteten 10 Stunden früher als geplant und somit wusste jeder von ihnen, sie schaffen es nicht in das neutrale China. Ihnen würde der Treibstoff ausgehen und sie würden wahrscheinlich in einem Land landen oder auf einem Gebiet landen, wo Japan kontrolliert. Doch die meisten Piloten, sie schafften es, in ein Gebiet zu landen, wo noch keine japanischen Soldaten waren. Und diese wurden dann auch zurück nach Amerika gebracht. Doch 8 Piloten wurden von den Japanern gefangen genommen. Von ihnen wurden 3 sofort hingerichtet. Und unter den Überlebenden befand sich auch Jakob. Und die nächsten 3 Jahre sollten für Jakob und seine Freunde die Hölle sein. Sie wurden gefoltert, um gewisse Geständnisse abzulegen und Geheimnisse zu verraten. Sie wurden in Einzelhaft geführt und einige von ihnen wurden sogar öffentlich hingerichtet und die anderen als Kriegsverbrecher festgehalten. Jakob hielt sich selbst am Leben, indem er einen intensiven Hass auf die Japaner entwickelt hatte. Nach einiger Zeit wurden den wenigen überlebenden Fliegern, die wurden in ein Militärgefängnis nach China überführt. Und dort hatten sie ein bisschen mehr Annehmlichkeiten bekommen. Und darunter war auch das Vorrecht, mal die Bibel lesen zu dürfen. Und als Jakob an der Reihe dran war, die Bibel in seine Hand zu nehmen und sie zu lesen, fing er an im 1. Buch Mose und las die Bibel vom 1. Buch Mose bis Offenbarung durch. Und er sah in dem Wort Gottes die Prophezeiungen im Alten Testament in Bezug auf Jesus. Er sah im Neuen Testament die Bestätigungen dieser Prophezeiungen. Und als er in Römer 10,9 angelangt war, fing er an, durch Gottes Gnade zu glauben. Zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er gekommen ist, um Sünder zu retten. Und wie Paulus geschrieben hatte, rief Jakob den Namen des Herrn an und er wurde gerettet. Und später schrieb er: Wie sehr freut sich mein Herz über mein neues geistliches Leben, obwohl mein Körper so schrecklich unter den Schlägen und dem Mangel an Nahrung litt. In der tiefsten Qual hatte Gott der Seele von Jakob de Shaya Leben gegeben. Doch Jakob war nicht der erste Mensch, der in die Enge getrieben werden musste, bevor er sein Herz Gott öffnete und um Rettung anflehte. Wir haben auch in der Bibel berühmte Beispiele und einer der größten Helden ist David. David wurde von König Saul verfolgt und floh zu den Philistern, um Zuflucht zu finden. Um sich unter die Gottlosen zu mischen, führte David ein Leben der Täuschung. Er eroberte heimlich die Städte der Amalekiter und die Feinde Israels und sagte dem Philisterkönig Achish, dass er gegen sein eigenes Volk kämpft, gegen Juda. Seine List fand ein Ende, als sich die Philister versammelt hatten, um gegen Israel zu kämpfen. Und der Philisterkönig Achish, er nimmt David mit als sein Bodyguard, als seinen Wächter über seinen Kopf, um gegen Israel zu kämpfen. Und gerade als David in der Falle sitzt, nur noch wenige Tage, Stunden, bevor die Philister Israel angreifen, erlöst Gott David aus dieser Situation, indem er Misstrauen in den anderen Anführer der Philister gibt. Und sie wehren sich und sie wollen David nicht mitnehmen, als Israelit gegen die Israeliten zu kämpfen. Und wir haben gesehen, dass Kapitel 29 damit endet, dass David freigesprochen wird. Also er darf wieder nach Hause gehen mit seinen Männern. Schlag mit mir gemeinsam auf das 1. Samuel-Buch, Kapitel 30. Wir werden immer mal wieder einige Verse daraus lesen. Wir haben es schon in der Schriftlesung gehört. Doch damit wir mal wieder zum Wort Gottes gehen können, schlag mit mir gemeinsam auf 1. Samuel-Buch, Kapitel 30, die Seite 371 in unserer Gemeindebibel. Das Predigtthema lautet, wenn der Boden unter den Füßen wegfällt. Und wir beginnen gleich mit der ersten Wahrheit, die uns der Autor hier gibt. Gottes Knecht ist überwältigt. In den allerersten 6 Versen, also bis Vers 6, den ersten Teil, sehen wir diese Wahrheit. Gottes Knecht ist überwältigt. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, was wir im letzten Kapitel gehört haben, 1. Samuel 29, dann siehst du wahrscheinlich David mit seinen Männern fröhlich nach Hause laufen, nach Ziklag. Und die Reisedauer oder der Abstand ist ungefähr 25 Kilometer lang. Und wir lesen, dass sie nach 2 Tagen Reise am 3. Tag ankommen. Wir wissen nicht, wie die Reaktion von David und seinen Männern war, als sie noch wenige Meter vor ihrer Stadt waren und den Rauch noch aufgehen sehen oder noch ein bisschen Rauch sehen können. Sind sie sofort losgerannt? Haben sie nach ihren Familien geschaut? Haben sie die Namen ihrer Frauen, ihrer Kinder gerufen? Wahrscheinlich haben sie es gemacht. Es wäre eine natürliche Reaktion in einer solchen Situation. Wenn ihr nach Hause kommt und euer Haus ist leer und alles ist leise, dann gibt es 2 Reaktionen. Entweder du freust dich über die Ruhe, die du endlich hast und nimmst dir ein Stück Eis, setzt dich in die Sonne und genießt die Ruhe, freust dich zu entspannen, oder du fängst an, nach deiner Familie zu suchen. Ich weiß noch nicht, welcher Typ ich bin. Doch wenn man der zweite Typ ist, dann fängt man an, in jedes Zimmer zu gehen. Man schaut nach, wo sind die Kinder, wo ist die Frau? Man schaut in den Garten, man schaut in ihre Fahrräder da. Und wenn man niemanden findet und man sich schon ein bisschen Sorgen macht, dann fängt man an, das Telefon zu nehmen und anzurufen. Die Kinder oder der Frau aufs Handy und sie zu erreichen. Und vielleicht wäre alles nicht so schlimm, wenn man sofort in den Kalender geschaut hätte und dort lesen würde, Zahnarzttermin mit der ganzen Familie. Doch wir können uns sicher sein, auch wenn David und seine Männer nicht wussten, wo ihre Familien war, sie haben sich nicht gedacht, dass sie alle zusammen bei einem Termin sind und als sie die Stadt verlassen haben, sich gedacht haben, okay, wir müssen alles hinter uns niederbrennen. Du kannst in Vers 4 sehen, nachdem David und seine Männer die Stadt kommen und niemanden vorfinden, den Rauch noch sehen, sie anfangen zu weinen, bis sie nicht mehr weinen konnten. Ich war noch niemals in einer solchen Situation so stark oder viel zu weinen, dass ich nicht mehr weinen konnte. Und als ich gegoogelt habe, weinen, bis man nicht mehr weinen kann, war die einzige Antwort ist, manche Menschen können nicht weinen. Doch wir lesen hier, die Männer und David, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Bis sie keine Tränen mehr hatten oder keine Kraft mehr zum Weinen hatten. Das wissen wir nicht. Sie konnten nicht mehr weinen. Das war ihre Lage. Und wenn du dir den Predigttext genau anschaust, dann weißt du schon mehr als David in seiner Situation. Die allerersten zwei Verse, die uns Andreas vorgelesen hat im Predigttext, sind Informationen, die wir als Leser haben, doch David und seine Männer wissen nichts davon. Erst ab Vers 3 sehen wir, dass David weiß, nämlich, dass alle weg sind und dass alles niedergebrannt ist. Und stell dir dieses Bild vor. David steht vor seinem niedergebrannten Haus. Er sieht keine Leichen. Er hat eine Ungewissheit, was mit seiner Familie passiert ist. Genauso auch bei den anderen Männern. Diese verzweifelte Situation erklärt auch die Reaktion, die die Männer im Vers 4 und Vers 5 machen. Es wurde wirklich alles mitgenommen. Der Autor erwähnt uns, beide Frauen Davids wurden mitgenommen. Davids Leben war wahrscheinlich schlimmer als eine Achterbahnfahrt. Erst geht es sehr, sehr tief und er ist auf dem Weg, mit den Philistern gegen Israel zu kämpfen. Dann kommt die Erleichterung, indem Gott ihn davor bewahrt, und glücklich und zufrieden geht es bergauf auf dem Weg zur Sonne. Wahrscheinlich fröhlich auf der Reise hüpfen sie, reden sie, freuen sich, und nach 25 Kilometern bemerken die Männer, wie schnell es wieder bergab gehen kann. Und angekommen sind sie im Tal der Verzweiflung. Ich denke, für uns alle wäre das wahrscheinlich die schlimmste Situation, in die wir nur kommen können. Wenn einem alles genommen wird, man weiß nicht, was mit den Geliebten passiert ist. Ich denke, jeder würde sagen, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Doch für David wird die Situation noch schlimmer. Am Anfang von Vers 6 steht, schau mit mir gemeinsam rein. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seelen des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Davids Männer wollten ihren Anführer steinigen in ihrer Verbitterung. Aus diesen ersten Versen haben wir kein direktes Wort oder Anwendung für uns als Christen gerichtet, wo wir erwähnt werden. Doch wir können trotzdem in diesem Abschnitt eine Anwendung finden, nämlich, dass die Bibel kein Wohlstandsevangelium lehrt. Das ist hier der Punkt, den wir sehen sollen. David, der eine viel größere Rolle in der Erlösungsgeschichte Gottes hat, erlebt unglaubliches Leid, immer und immer wieder in der Verfolgung Sauls. Und nun ist er am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Er hat nichts mehr. Seine Familie ist weg und selbst die Männer, die er noch hat, trachten nach seinem Leben. Doch wenn der Text hier nicht genau sagt, dass es jedem von uns so gehen wird, so sehen wir trotzdem in der ganzen Bibel, dass Kinder Gottes für ihren Glauben an Gott leiden. Die Propheten Gottes haben gelitten, weil sie Gottes Wort gepredigt haben. Die Jünger Jesu wurden vor dem Hohen Rat geführt und man hat ihnen verboten, das Evangelium zu predigen, hat ihnen angedroht und sie freuten sich, lesen wir in der Apostelgeschichte. Von Jesus und seinen Leiden wollen wir gar nicht lesen in Jesaja 53. Der Apostel Paulus hat auch gelitten und er schreibt in seinem Römerbrief, dass er überzeugt ist, dass die Leiden dieser jetzigen Zeit, und er meint die Römer, also die Christen in der römischen Gemeinde, nicht nur sich selbst, dass die Leiden dieser jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und auch der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, wenn die zerstreuten Kinder Gottes leiden sollten um der Gerechtigkeit willen, dann sind sie glückselig. Das sind seine Worte. Und manchmal sind diese Leiden so überwältigend für die Kinder Gottes, dass man denkt, dass es nicht noch schlimmer kommen kann. Und dann kommt es doch noch schlimmer. Aber auch diese Wahrheit, dass die Bibel kein Wohlstandsevangelium lehrt, lässt uns Christen nicht trostlos. In Gottes Wort finden wir keine versteckten Wahrheiten oder nur Halbwahrheiten, die man uns wiedergibt. Es wird keine falsche Werbung gemacht in der Bibel. Als Kinder Gottes magst du von deinem Problem überhäuft sein. Es kann sein, dass du mehr bekommst, als du denkst, dass du überhaupt tragen kannst. Aber genau das sagt Gott uns in seinem Wort, dass wir leiden werden. Jesus sagt selbst, in der Welt habt ihr Trübsal. Und diese Aussage von Jesus finden wir nicht in der Fußnote, in der Schlachterübersetzung. In der Welt habt ihr Trübsal. Doch hier hört der Vers nicht auf. Jesus sagt weiter im Johannesevangelium 16,33, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und genauso geht auch unser Predigttext weiter. In der verzweifelten Situation von David und seinen Männern, schaut mit mir weiter in Vers 6, was da steht im zweiten Teil. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist die zweite Wahrheit, die uns der Autor hier gibt. Gottes Kraft ist ausreichend. Wir wissen nicht, wie viele Männer ihren Anführer David steinigen wollten, aber hier in diesem Vers 6 wird uns etwas Wichtiges gesagt. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und auch hier wieder gibt uns der Autor die Möglichkeit, David in seiner Situation mit Saul in seiner Situation zu vergleichen. David fand Kraft in dem Herrn. Das stand Saul nicht mehr zur Verfügung. Saul wandte sich in seiner Not an das Medium und die verbotene Welt der Geisterbeschwörer. Aber Davids Reaktion auf seine Probleme hätte nicht unterschiedlicher sein können. Er stärkte sich im Herrn, seinem Gott. An dieser Stelle muss sich jeder die Frage stellen, was bedeutet es, sich im Herrn, seinem Gott zu stärken? Und bevor wir dazu kommen, was es bedeutet, möchte ich erstmal sagen, was es nicht bedeutet. Denn das klarzustellen, ist gerade in unseren Tagen so wichtig. Es bedeutet nicht irgendeine Art Evangeliumszauberei. Es ist keine schnelle Lösung. Es geht nicht darum, zu erkennen, dass man Druck in seinem Leben hat und sich zu entscheiden, in der Religion Hilfe zu suchen. Der Herr ist kein Flaschengeist, an dem wir reiben und irgendjemand rauskommt und fragt, was kann ich tun? Wie kann ich dir helfen? Jesus ist kein Schmerzmittel, das uns helfen soll, die Schmerzen des Lebens zu überwinden. Sich im Herrn zu stärken, ist nichts so Oberflächliches oder Abergläubiges wie das, was ich gerade erwähnt habe. Und leider hören wir heute so oft folgende Aussagen. Der Herr hat mich so wunderbar durch dieses Buch und durch die Predigt berührt. Ich habe die letzten Tage Gott so erlebt wie noch nie zuvor. Oder ich habe so eine nahe Beziehung zu Gott, die ich nicht beschreiben kann. Ich wurde so wunderbar von Gott gestärkt. Und das Problem bei solchen Aussagen ist, wenn man sie hört, man fängt an zu zweifeln an den Glauben, den man selber hat, wegen solchen Aussagen. Man fragt sich, warum habe ich nicht so ein Gefühl, was die andere Person gegenüber Gott hat? Warum habe ich Gott noch nie so nah erlebt? Und was muss ich tun, dass ich so eine wunderbare Beziehung habe mit Jesus, wie es die Person beschrieben hat? Die Bibel ruft uns nicht auf, nach solchen Gefühlen zu suchen, auch wenn es solche Gefühle gibt. Und ja, manchmal schenkt Gott uns innere Ruhe in verzweifelter Situation, ein Gefühl von innerer Ruhe in der verzweifelten Situation. Doch David und seine Männer hatten keine innere Ruhe in ihrer Situation. Sie hatten nicht das Gefühl, dass sie Gott ganz nah berührt hat in ihrer Verzweiflung. Wir haben es in Vers 4 gesehen, wie sie gehandelt haben. Dort steht nicht, sie weinten, bis sie ein Gefühl von Frieden bekommen haben. Sie haben so lange geweint, bis sie keine Kraft mehr hatten zu weinen. Das war ihre Reaktion in ihrer Situation. Und in dieser verzweifelten Situation lesen wir, David stärkt sich im Herrn, seinem Gott. Auch wir als Kinder Gottes haben die Psalmen als Grundlage für unsere Gebete in unserer Verzweiflung. Doch das Weinen und Trauern, das wir so oft in den Psalmisten sehen, ist nicht das Ende unserer Leiden. Da hören die Psalmisten nicht auf. Wir sehen in jedem Psalm, wie der Psalmist am Ende von diesem Psalm immer zu Gott führt. David selbst schreibt im Psalm 3, Vers 9, am Ende, das ist der letzte Vers, bei dem Herrn ist die Rettung. Und vorher hat er Leiden ausgedrückt, Zweifel gehabt. Im Vers 4, Vers 9, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Und ich könnte so viele Psalme erwähnen, wo genau diese Wahrheit so deutlich erwähnt wird. Und genau das, was David in diesem Psalmen schreibt, wendet er nun hier auch an. Er stärkt sich in dem Herrn, seinen Gott. Doch was bedeutet es nun, nachdem wir wissen, was es nicht bedeutet? Wenn wir uns den Kontext anschauen von unserem Predigttext, dann sehen wir gleich nach diesem Vers, dass David den Priester holt, der das Ephod trägt. David sucht nach dem Wort Gottes. Er stärkt sich mit dem offenbarten Wort Gottes. Diese Wahrheit sehen wir noch ein weiteres Mal, wenn wir den größeren Kontext betrachten. Denn im 1. Samuel wurde schon vorher erwähnt, wie David gestärkt wurde oder Davids Hand gestärkt wurde in dem Herrn. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte, als David auf der Flucht vor Saul war, Kapitel 23, und der Sohn Sauls, Jonathan, zu ihm kommt, heimlich. Saul findet ihn nicht, doch sein Sohn Jonathan findet ihn. Und wir lesen in 1. Samuel 23, in den Versen 16 bis 18 darüber. Und in dieser Begebenheit lesen wir, dass Jonathan David in Gott stärkte. Und weiter steht in Vers 17, dass er David an die Verheißung Gottes erinnert hat, nämlich, dass Saul ihn niemals fangen wird und dass er König wird. Ganz einfach ausgedrückt, was bedeutet es, sich im Herrn zu stärken? David stärkte sich, indem er sich mit dem Wort Gottes beschäftigte. Indem er dem Wort Gottes gehorsam war. Als nämlich David das Wort Gottes erhalten hat von Abiathar, gehorchte er dem Wort und handelte auch nach dem, dass Gott ihm gesagt hat, du wirst alles erretten können. Und wahrscheinlich war auch die Gemeinschaft mit Abiathar, dem Priester, etwas, was auch dazu beigetragen hat, dass David gestärkt wurde in Gott. Und das ist die Anwendung, die wir jetzt auch mitnehmen können. Du sollst nicht auf der Suche nach Gefühlen sein. Du musst nicht nach etwas Übernatürliches warten, damit du weißt, dass Gott dich führt und immer bei dir ist. Du musst dich nicht entmutigt fühlen, wenn andere von einer besonderen Beziehung mit Gott reden, die du nicht hast. Wir haben hier Gottes Wort, das David auf sein Leben angewandt hat und das auch wir auf unser Leben anwenden können. Die Gemeinschaft mit dem Wort Gottes. Nimm dir das Wort Gottes zur Hand. Lies es. Beschäftige dich damit. Denke über die wunderbaren Verheißungen nach, die Gott seinen Kindern gegeben hat. Und suche die Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern. Das sind die Gnadenmittel, die Gott uns in seinem Wort gibt, die wir in jeder Situation anwenden dürfen. Natürlich auch in Situationen der Dankbarkeit. Wenn es uns gut geht, dann dürfen wir die Verheißungen auf das Wort Gottes auf unser Leben anwenden. Wir dürfen Gott dafür loben, dass es uns gut geht, dass er uns diese Dinge gibt, die er uns verheißen hat. Wir dürfen anderen Glaubensgeschwister davon erzählen. Wir dürfen gemeinsam als Glaubensgeschwister Gott loben und uns ermutigen, dass er uns führt. Andrew Bonar schrieb in seinem Tagebuch am 15. Oktober 1864 von seiner schweren Trauer, weil seine Frau Isabella, mit der er 17 Jahre verheiratet war, nach Komplikationen bei der Geburt gestorben ist. Er schrieb, dass er an ihrem Todestag, wie es seine Gewohnheit war, zwischen dem Abendessen und dem Tee die Bibel zu lesen und sich darüber Gedanken zu machen. Es war die Bibelstelle aus Nahum 1,7, die er gelesen hatte, Und dort steht Nahum 1,7: Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not, und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Und Bonar fügt in seinem Tagebuch hinzu: Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Bibelstelle eine halbe Stunde später brauchen würde. Er hat noch oft an diesem Todestag von seiner Frau nachgedacht. Über die Jahre hinweg schrieb er immer in sein Tagebuch, wenn der Monat Oktober gekommen ist, von den Ereignissen. Und wahrscheinlich hat er diese Bibelstelle aus Nahum 1,7 niemals vergessen. Denn diese war es, die ihn getröstet hat. Mit diesem Wort Gottes hat er sich getröstet und sich in dem Wort Gottes gestärkt. Das ist die zweite Wahrheit, die du mitnehmen kannst. Die dritte Wahrheit: Gottes Vorsehung ist unerlässlich. Und das sehen wir in den Versen 10 bis 15, unserem Predigttext. Gottes Vorsehung ist unerlässlich. Schon im ganzen 1. Samuel-Buch sehen wir immer wieder die wunderbare Vorsehung Gottes. Zum Beispiel bei der entlaufenen Eselin von Sauls Vater. Saul wird losgeschickt mit einem Knechten, diese Eselin zu suchen. Und sein Knecht kommt auf den Gedanken und sagt: Hey, in dieser Stadt ist ein Seher, so hat man damals die Propheten Gottes genannt. Lasst uns ihn doch fragen. Und Saul sagt: Ich habe gar kein Geld dabei oder irgendwas, was ich ihm geben kann. Und sein Knecht sagt: Aber ich. Und sie gehen hin und sie suchen ihn. Und die Frauen, die sie treffen, sagen: Ja, er ist noch da, er ist oben in der Stadt. Und so treffen sie ihn. Und Samuel vorher hat von Gott die Aufgabe bekommen, Saul zum König zu salben. Und so kam es eigentlich, dass Saul eine entlaufene Eselin sucht für seinen Vater, aber zum König gesalbt wird. Und gerade auch in Davids Geschichte, in diesem Buch, sehen wir so oft Gottes Vorsehung auf so wunderbare Weise, auch wenn das Wort gar nicht so oft erwähnt wird oder gar nicht erwähnt wird, Gottes Vorsehung. Wir sehen jedes Mal, wie David davor bewahrt wurde, in die Hand Sauls zu fallen. Wie David durch Abigail bewahrt wurde, in die Blutschuld zu geraten und Nabal und seine Männer umbringen zu wollen. Und gerade auch im letzten Kapitel 29 haben wir gesehen, wie Gott David davor bewahrt hat, gegen sein eigenes Volk zu kämpfen. Auf so wunderbare Weise. Und diese Vorsehung Gottes, sie geht hier weiter. Als sich nämlich David mit seinen Männern auf den Weg macht und 200 Männer von diesen 600 erschöpft sind, bleiben diese am Bach Besor. Sie können nicht mehr weiter. Und so reisen von diesen 600 Mann 400 weiter. Und es scheint so, als ob sie wissen, wohin sie müssen. Doch eigentlich wissen nur wir als Leser, wer die Familien und das Hab und Gut von David und seinen Männern mitgenommen hat. Es waren die Amalekiter. Doch selbst wir wissen nicht, wohin sie geführt worden sind. Und der Text erwähnt auch nicht, dass David von Gott irgendetwas bekommen hatte, in welche Richtung sie sich aufmachen sollten. Doch David hat sich aufgemacht. Er hatte das Wort Gottes, dass er alles retten würde, und machte sich auf. Und bei dieser Reise, die ungefähr weitere 20 Kilometer lang war, ist es verständlich, dass 200 Männer müde und hoffnungslos sind. Sie sind schon 25 Kilometer gereist, fast ganze drei Tage. Und jetzt wieder auf dem Weg. Und davor hatten sie so stark geweint, dass sie keine Kraft hatten zu weinen. Und es geht weiter. Und so sind 200 Männer erschöpft und können nicht mehr. Ja, es sind weitere 2 bis 3 Tage, die sie unterwegs sind, um die Feinde einzuholen, um ihre Frauen und ihre Kinder wiederzuholen. Bis hierhin scheint alles hoffnungslos zu sein. Doch auf einmal finden sie in Vers 10 einen ägyptischen Mann auf dem Feld und sie bringen ihn zu David. Und vielleicht hätten sie ihn gar nicht zu David gebracht, hätten sie gewusst, wer der Mann ist. Doch er konnte nicht reden, er hatte keine Kraft zu reden. Und so haben sie das allererste, was sie gemacht haben, sie haben ihm erstmal was zu trinken gegeben, was zu essen gegeben, ein Stück Kuchen gegeben. Und erst ab Vers 14, also Vers 11, 12 und 13, hören wir nichts von dem ägyptischen Mann und die Männer sorgen sich um ihn. Und erst ab Vers 14 bekommen sie die Info, wer ihre Familie mitgenommen hat. Das, was wir schon von Anfang an wissen, dass es die Amalekiter sind, erst jetzt weiß es David und seine Männer, dass es die Amalekiter sind. Jetzt können wir mit Sicherheit sagen, ja, Davids Männer wissen, dass es die Amalekiter waren, die ihre Stadt überfallen haben, die alles niedergebrannt haben, die alles mitgenommen haben. Und eigentlich sollte uns verwundern, warum diese Amalekiter, die alles mitgenommen haben, alles am Leben gelassen haben. Es wird uns so deutlich in Vers 2 erwähnt, sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gegangen. Als David nämlich unter dem Philisterkönig Achish gelebt hatte in seinem Land, dann sagte ihm, dass er in Juda einfällt und sein eigenes Volk bekämpft und es beraubt. Doch das war eine Täuschung, eine Lüge. Er hat eigentlich gegen die Amalekiter und die anderen Feinde Israels gekämpft. Und damit der König nichts davon erfährt, dass er gegen die Feinde Israels kämpft, die Amalekiter angreift, hat David alle umgebracht. Er hat niemanden am Leben gelassen, damit niemand zu dem Philisterkönig gehen kann und ihm sagen kann, was David getan hat. Und ich denke, jeder von uns würde sagen, dass die Amalekiter einen berechtigten Grund haben, die Menschen aus Ziklag umzubringen. Es wäre das Gleiche, was David ihnen angetan hat. Damals war es üblich, dass wenn die Menschen nicht umgebracht worden sind, sie als Sklaven verkauft wurden oder selber als Sklaven genutzt worden sind. Und darin sehen wir Gottes Führung. Wir sehen, dass die Menschen aus Ziklag, Davids Familie und die Kinder bewahrt wurden vor dem Tod. Wir sehen, dass dieser ägyptische Knecht am Leben geblieben ist und dieses wichtige Puzzleteil wird, um Davids Rettungsmission zu starten. Ich meine, vielleicht haben die Amalekiter genau auf diesen Moment gewartet. David ist auf dem Weg mit den Philistern nach Afek, um gegen Israel zu kämpfen. Und so ist die Stadt ohne einen einzigen Krieger. Und sie haben Ziklag überfallen und alles mitgenommen, niedergebracht. Und auf ihren Weg, wo sie sich wahrscheinlich freuen über die Beute, die sie bekommen haben, wird dieser ägyptische Knecht krank. Und so wird er einfach dagelassen. Wahrscheinlich hat der Besitzer nicht gedacht, dass dieser Knecht so lange noch lebt, damit Davids Männer ihn finden können. Es war klar, dass dieser kranke Knecht eine Last ist. Entweder er hält alle auf, weil er nicht nachkommt, oder er muss auf ein Kamel und jemand anders muss laufen oder die ganze Last tragen, wozu Kamele ja gedacht waren. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, nachdem sie so viele Knechte nun haben, ist dieser kranke ägyptische Knecht, der eigentlich nichts mehr tragen kann, für nichts mehr gebrauchen ist, nur noch eine große Last und sie lassen ihn da. 3 Tage und 3 Nächte ohne Essen und ohne Trinken überlebt er und wird das wichtige Puzzleteil für die Erlösung der Gefangenen. Gott hat diesen Mann am Leben gelassen, um sein Wort zu erfüllen, nämlich in Vers 8 hat Gott ihm gesagt, wenn wir mal reinschauen, David fragt, werde ich sie einholen? Und Gott sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Das war Gottes Wort an David. Und durch dieses Puzzleteil hat er erfahren, wer es war und wo sie sind. Auch wenn es manchmal so scheint, dass alles nur ein Zufall ist, war es Gottes Führung. Und diese Wahrheit gilt auch heute noch. Manchmal fällt es schwer, diese Wahrheit zu glauben. Ich meine, wenn alles in unserem Leben chaotisch erscheint oder unerwartet ist. Ich meine, gerade wir haben ein gutes Beispiel. Die Corona-Pandemie. Nichts mehr war, wie es war. Alles, was man für selbstverständlich gehalten hat, dürfte man auf einmal nicht mehr machen. Selbst der Gottesdienst wurde für eine Weile verboten. Und jeder von uns hat sich wahrscheinlich die Frage gestellt, wie geht es weiter in dieser Situation? Und ja, auch hier müssen wir sagen, Gott in seiner Vorsehung, in seiner Souveränität hat alles so geführt, dass wir auch heute uns wieder versammeln dürfen. Gottes Verheißungen werden nicht ungültig. Es besteht auch kein Zweifel, dass alles, was Gott gesagt hat, auch eintrifft. Darin hat sich David gestärkt, in Gottes Wort, in der Wahrheit, dass Gott sein Wort einhält und dass diese Wahrheit seinen Kindern gilt. Doch das ist nicht die letzte Wahrheit, die uns der Autor in diesem Text gibt. Die letzte Wahrheit ist, das ist der vierte und letzte Punkt, den wir uns anschauen, Gottes Gnade ist entscheidend. Ab Vers 21 bis 31. Gottes Gnade ist entscheidend. Lasst uns die Verse 18 und 19 gemeinsam lesen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom kleinsten bis zum größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Damit auch ja kein Missverständnis entstehen kann, macht der Autor zweimal deutlich, alles wurde gerettet. Alles wurde zurückgebracht. Jede Beute, jedes Kind, jede Frau, die beiden Frauen von David wurden zurückgebracht. Oder sie haben sie errettet. Und wir denken uns, wenn wir die Geschichte lesen, wow, David ist so ein Held. Er war noch kurz davor, gesteinigt zu werden, vertraut auf Gott und er rettet auf einmal alle. Doch so schnell vergessen wir immer wieder den Vers 8 dabei, wo Gott genau das gesagt hat. Du wirst gewiss Rettung schaffen. Einige der 400 Mann, die mit David waren, waren dann der Meinung, als sie alles gerettet haben. Diese 200 Männer, die zu müde waren, die keine Hoffnung mehr hatten, die sollen noch nichts kriegen. Nur ihre Familien, ihre Frauen, ihre Kinder. Aber ihr Hab und Gut sollen aufgeteilt werden. Doch in Vers 23 und 24 antwortete David ihnen darauf. Da sprach David, ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören? Sondern wie der Anteil dessen ist, der in den Kampf hinausgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. David wendet hier die Theologie der Gnade an. Es war nicht David, der ihnen alles wiedergegeben hat, sondern es war Gott. Es war nicht David, der sie behütet hat, dass die Amalekiter eingefallen sind oder dass sie überlebt haben, als sie alles errettet, zurückgeholt haben. Es war Gott. Gott hat ihnen die Gnade gegeben und sie konnten ihr Hab und Gut und ihre Familien retten. Und Davids Theologie bestimmt auch seine Sichtweise auf die Situation. Und das sehen wir in den Worten in Vers 23 und 24, wie er seinen Männern antwortet. Es ist die Theologie der Gnade, die ihren Blick auf die Gabe Gottes gerichtet hält. David geht es nicht mehr darum, zu bekommen, was man verdient hat, und die, die es sich nicht verdient haben, denen auch nichts zu geben. David sieht Gottes Gnade in diesen Dingen. Er wendet diese Gnade an, die er selbst bekommen hat. Und diese Gnade sollen auch ihre Männer oder die Männer, die nicht mitgekommen sind, genauso verdienen oder bekommen. Sie haben es nicht verdient, sondern bekommen. Und oft sind wir eigentlich gleich wie die 400 Mann und sagen, warum sollen die was abkriegen? Die haben doch gar nichts gemacht. Sie sollen nur den Teil bekommen, für den sie auch gearbeitet haben. Doch diese Gnade, die Gott seinen Kindern schenkt, wird nicht nur bei der Rettung sichtbar, sondern genauso auch im Augenblick unseres ganzen Lebens wird Gott seine Gnade an uns anwenden. Du musst ständig bekennen, dass dein Erfolg, dein Job, die geliebten Menschen, die dich umgeben, deine Gesundheit, dein Hab und Gut, selbst das Essen auf deinem Tisch ein Geschenk von Gott ist. Und diese Wahrheit führt dich zur Demut, damit du nicht in Selbstanbetung verfällst, sondern Gott, deinen Schöpfer und Retter, anbetest. David weist uns in diesem Abschnitt mehrfach auf Christus hin. Wie David sich in Gott stärkte, so stärkte sich auch Jesus im Gebet, als er bereit war, ans Kreuz zu gehen. Wie David bei seinem überwältigenden Sieg über die Amalekiter, bei dem er die Frauen und die Kinder seines Volkes befreite, so hat auch Jesus unsere starken, so hat auch Jesus uns befreit von der Knechtschaft der Sünde und ins Reich des Sohnes seiner Liebe gesetzt. In diesem Kampf waren wir die, die gar nichts dazu beigetragen haben. Wir waren die Männer, die zurückgeblieben sind. Und wir haben nicht mal das Gepäck bewacht, wie es hier steht, von den 200 Mann. Doch wie David gnädig war zu den Männern, war auch Jesus gnädig und hat seinen Sieg auf seine Kinder angewandt und hat uns Gnade geschenkt. Und so wie David zu den Männern gesagt hat, die die anderen angeklagt haben und gesagt, das sind Belials Söhne, so hat David zu ihnen gesagt, Brüder. So nennt uns auch Jesus seine Freunde und wir sind Kinder Gottes. David ist aber nur ein Schatten auf einen viel größeren König. Denn wir haben gesehen in der ganzen Geschichte im 1. Samuel-Buch, wo wir zu David gekommen sind, dass selbst er, der ein Schatten auf Jesus Christus ist, versagt hat. Versagt hat darin, Gott zu vertrauen, dass er ihn erretten wird und die Seiten gewechselt hat zu den Philistern. Und wir werden auch weiter sehen und sehen in der Bibel weiter, dass David, der Mann nach dem Herzen Gottes, weitere schlimmere Sünden begehen wird in seiner Lage, denn er ist nicht vollkommen. Doch der wahre König Jesus hat niemals versagt und hat niemals gesündigt, sodass wir in ihm das ewige Leben für immer haben. Dieses Kapitel 30 begann mit einer Tragödie und endet im Triumph. Und der größte Triumph war der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Dadurch hat er die Macht des Todes überwunden und schenkt uns wahre Erlösung. Und lasst uns dafür Gott preisen. Amen.